Hallo, hier ist Bible Tunes mit jüdisch-christlichen Gedanken und Impulsen zum Thema Der Messias von Asaf Zeevi, Anatoli Uschumirski und Detlef Kühlein. Wenn man die Evangelien liest, hat man irgendwie den Eindruck, kaum einer begreift wirklich, dass Jesus der Messias ist. Er selbst redet geheimnisvoll davon. Wir haben gehört im Beitrag zum Thema Menschensohn. Er bezeichnet sich selbst in der dritten Person Singular als der Menschensohn. Ganz wenige Stellen gibt es, wo Jesus bestätigt, dass er selbst der Messias ist. Und wenn wir das Volk sehen, dann verstehen viele nicht, was er tut. Wenn wir auf die Jünger schauen, dann verstehen sie lange nicht, wer er ist. Sie begreifen ganz langsam erst. Und wenn wir auf Johannes dem Täufer schauen, der ja der Vorläufer von Jesus gewesen ist, dann hat auch er gezweifelt. Als er im Gefängnis saß, lässt er fragen, bist du wirklich der, der da kommen soll? Und so zieht sich diese Frage durch das ganze Evangelium hindurch, ist Jesus wirklich der Messias? Ganz extrem ist es im Markus-Evangelium. Man hat den Eindruck, dass Markus mit diesem Gedanken spielt. Diese Frage, ist Jesus wirklich der Messias? Und man kann hier davon ausgehen, dass Markus das bewusst so gemacht hat, damit die Spannung, die Jesus einfach hervorgerufen hat damals zu Lebzeiten, wirklich im Evangelium auch abgebildet wird. Man spricht hier vom sogenannten Messias-Geheimnis. Ein paar Beispiele. In Markus 1 treibt Jesus einen Dämon aus und der Dämon bekennt: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Markus 1, 24. Daraufhin befahl ihm Jesus: Schweig. Das ist eins von vielen Beispielen, wo Jesus den Dämonen verbietet, öffentlich über ihn zu reden. Er möchte nicht, dass die Dämonen, die ihn sehr gut kennen, die genau wissen, wer er ist, dass sie das öffentlich bekannt geben. Bei seinen Heilungswundern sagt er sehr oft zu den Geheilten, und da gibt es viele, viele Stellen, dass sie nicht weitererzählen sollen, wer sie geheilt hat, was da passiert ist. Sie sollen sich den Priestern zeigen und so weiter und so fort, aber sie sollen nicht erzählen, dass Jesus sie geheilt hat. Sie sollen Gott danken und so weiter und so fort, aber nicht erzählen, dass das der Messias war. Auch bei spektakulären Ereignissen, wie zum Beispiel einer Totenauferweckung in Markus 5, 37 bis 40, nimmt Jesus nur ganz wenige Jünger mit, oft nur Petrus, Jakobus, Johannes. Das wäre doch eine Möglichkeit gewesen, öffentlich zu machen, vor vielen Leuten zu zeigen, dass er der Messias ist, weil er Tote auferweckt. Tut er aber nicht. So auch bei der Verklärung von Jesus in Markus 9. Markus 9, Vers 2 nimmt er nur ganz wenige Jünger mit, Petrus, Jakobus, Johannes wieder. Dort wird auf dem Berg der Verklärung von Mose und Elia bestätigt und von Gott selbst, dass er der Sohn Gottes ist. Nur ganz wenige bekommen das zu hören. Sie sollen es nicht weitererzählen. Petrus selbst bekennt doch in Markus 8, Vers 29 bis 30, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Da haben wir doch das Bekenntnis eines Jüngers aus erster Hand. Und doch verbietet Jesus seinen Jüngern, darüber zu reden. Er verbietet ihnen, weiter zu erzählen, wer er ist, dass er der Messias ist. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, warum? Warum tut Jesus das? Warum verbietet er das? Warum macht er so ein großes Geheimnis daraus? Nun, eine Erklärung, die oft geliefert wird, die aber ein bisschen oberflächlich ist, ist die zu sagen, naja, Jesus verbietet es, weil er eigentlich wollte, dass es weiter erzählt wird. Und indem er es verbietet, macht er die Menschen quasi neugierig und motiviert sie insgeheim, erst recht darüber zu reden. Naja, das finde ich ein bisschen komisch. Also, dass der Sohn Gottes es nötig hat, so eine Finte zu drehen mit den Menschen, sie quasi hinters Licht zu führen. Ja, redet nicht darüber und eigentlich will er was anderes. Das passt nicht so zu Jesus, oder? Weil er war frei, direkt, geradeaus. Und deswegen müssen wir, glaube ich, nach anderen Gründen suchen. Und die lassen sich auch finden. Wenn wir zunächst mal nur auf Jesus schauen, was er tut und was er sagt, dann müssen wir feststellen, ja, es ist sehr verhalten. Er ist verhalten. Er läuft eben nicht mit einem Schild durch Israel, auf dem steht, ich bin der Messias, sondern was tut er? Jesus verkündet die Botschaft vom Reich Gottes, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und so predigt er das in den Synagogen, im Volk, im Tempel. Er verkündet die Botschaft vom Reich Gottes. Das ist sein Merkmal. Und dann sagt er, zusammengefasst, dass er das tut, was er den Vater tun sieht. Er tut die Werke des Vaters. Und er sagt, das, was der Vater ihm sagt, er sagt die Worte des Vaters. Nochmal, er tut die Werke des Vaters und er sagt die Worte des Vaters. Er begreift sich selbst als Sohn des Vaters, als Menschensohn. Das ist alles? Ja, das ist alles. Das ist seine Identität. Das, was im Taufbekenntnis er hört aus dem Himmel von dieser Stimme, die zu ihm sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Das reicht ihm. Das ist seine Identität. Mehr braucht er nicht. Und es reicht ihm, zum Beispiel Petrus zu bestätigen, ja, das stimmt, das hat mein Vater dir offenbart, dass ich der Messias bin. Von mir kannst du das nicht wissen. Mein Vater hat es dir gezeigt. Es braucht göttliche Offenbarung, um das zu erkennen. Und auch dem hohen Priester, ganz kurz vor seinem Tod, vor seinem Leiden und Sterben, sagt er, du sagst es. Und er bekennt es. Auch der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, bekennt er kurz, ich bin es, der mit dir spricht. Das sind die wenigen Aufnahmen. Es ist nicht so, dass Jesus das nie bestätigt hätte und gesagt hätte. Aber er braucht es nicht für seine eigene Bestätigung als Messias. Woran er gemessen werden will, sind seine Taten und auch seine Worte, die zusammenspielen. Es sind die Taten des Vaters und die Worte des Vaters. Das ist das, was er tun will. Das ist das, was ein Messias tut und was er sagt. An seinen Taten sollen sie ihn erkennen, so wie er das auch einfordert. Einen guten Baum erkennt man an seinen guten Früchten. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und er gibt in Markus 9, Vers 9 seinen Jüngern, nachdem sie vom Berg der Verklärungen runtergegangen waren, eine zeitliche Begrenzung. Sie sollen nicht darüber reden, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ich bin überzeugt, dass genau hier die Lösung für das Messias-Geheimnis zu finden ist. Erst als Jesus gestorben und dann auch wieder auferstanden war von den Toten, konnte man wirklich glauben, er ist es. Natürlich hat Jesus oft über sein Leiden und Sterben gesprochen. Niemand hat ihm geglaubt. Keiner wollte es wahrhaben. Die Jünger wollten es nicht glauben, und vom Volk lesen wir in Markus 4, dass sie gehört haben und doch nicht verstanden haben, dass sie gesehen haben und doch nicht gesehen haben. Sie waren verstockt in ihren Herzen. Und erst als Jesus auferstanden war von den Toten, war die Tür frei zu verstehen. Dieser ist wirklich Gottes Sohn. Dieser ist wirklich der Messias. Die Auferstehung des Messias ist der größte Beweis und die größte Bestätigung dafür, dass alles, was er gesagt und gelebt und getan hat, wirklich göttlich wahr ist. Mehr Beweise braucht es nicht. Und danach gab es auch kein Messias-Geheimnis mehr, sondern nur noch die Messias-Mission, die Sendung der Jünger des Messias. Und so schließt das Markus-Evangelium Kapitel 16 auch ab. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Ja, jetzt gab es kein Halten mehr. Jetzt gab es keine Geheimniskrämerei mehr. Jetzt war alles klar und deutlich. Es war vollbracht. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Und dann heißt es, sie werden Dämonen austreiben, in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Kranke heilen. All das, was der Messias auch getan hat, können jetzt auch die tun, die an ihn glauben. Und dann wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.